ARD Sounds.
Es gibt Orte, die wirken wie ein Klischee. Der Inselstaat Trinidad und Tobago ist einer davon. Saftiger, dichter Regenwald überzieht die Berge des einen Eilands. Und auf der Schwesterinsel weiße Sandstrände, Palmen, türkisfarbenes Wasser. Alles so, wie man sich die Karibik halt vorstellt. Und irgendwo in der Hauptstadt Port of Spain, ein paar Straßen abseits des Hafens, steht diese kleine Kirche. Die Hanover Methodist Church. Ein heller Backsteinbau, buntes Glas in den Fenstern, sehr würdevoll. Drinnen Holzbank an Holzbank. An der Decke sorgen Ventilatoren für ein wenig frische Brise. Und hinten thront eine Orgel über dem Kirchenschiff. Ein schönes Instrument, verziert, mächtig, ein Stück Kulturerbe, könnte man sagen. So eine Orgel erzählt Geschichten von Gottesdiensten, Hochzeiten, Beerdigungen. Aber diese hat noch eine ganz andere Story auf Lager. Sie erzählt davon, wie eine Hand die andere wäscht, wie Politik im Fußball funktioniert. Und die Geschichte der Orgel gibt Hinweise darauf, wie Deutschland die WM 2006 ins eigene Land geholt hat. Genau darum soll es hier gehen.
Ja, herzlichen Glückwunsch, Franz Beckenbauer. Die Mühen haben sich gelohnt.
Am 6. Juli 2000 betritt Franz Beckenbauer die Bühne der Messehalle 4 in Zürich. Er lächelt. Beinahe ungläubig schüttelt er FIFA-Präsident Sepp Blatter die Hand. Franz Beckenbauer hat es geschafft. Er hat seinem Land gerade die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 geschenkt. Der Kaiser war mal wieder erfolgreich. Er hat eine eigentlich aussichtslose Partie gewonnen.
Dass wir letztlich der Gewinner sind, das haben wir selbst erhofft. Aber das konnte man nicht erwarten. Wir wussten, es wird sehr, sehr knapp, aber man braucht auch im Leben ein bisschen Glück, um eine solche Entscheidung dann als Sieger zu bekommen.
Ein bisschen Glück. Ob es das wirklich war? Daran werden schon bald viele Menschen lautstark zweifeln. Aber jetzt, im Juli 2000, wird der Kaiser erstmal gefeiert. Hinter ihm liegt eine abenteuerliche Reise. Ein Kampf um diesen Zuschlag für die WM 2006. Und vor ihm, vor uns allen, liegt der vielleicht schönste Fußballsommer, den dieses Land je erlebt hat.
Ich erkläre die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland für eröffnet.
Deutschland! Deutschland!
Einfach geile Stimmung hier!
Es ist los!
Man kann es nicht beschreiben, man muss es einfach fühlen.
Aber 2015, 9 Jahre nach dem Sommermärchen, wird das alles für den größten Skandal sorgen, den der deutsche Fußball je gesehen hat.
Der Deutsche Fußballbund steht möglicherweise vor der größten Korruptionsaffäre seiner Geschichte. Im Zuge der Vergabe der Weltmeisterschaft 2006 soll das Deutsche Bewerbungskomitee nach einem Spiegelbericht eine schwarze Kasse angelegt haben.
Vermummte Polizeibeamte mit Waffen am Gürtel werden das Haus des DFB-Präsidenten durchsuchen. Die Justiz wird sich auf die Suche nach 6,7 Millionen Euro machen. Und es kommen Fragen auf. Warum hat FIFA-Präsident Sepp Blatter Franz Beckenbauer nackt gesehen? Wie viel Geld kann man eigentlich für Strümpfe ausgeben? Und was zur Hölle hat der Satiriker Martin Sonneborn mit dem Ganzen zu tun? Ja, das war ein Hammel. Auch der wird noch eine Rolle spielen. All das wird Sinn ergeben. Wartet ab. Denn wie die WM 2006 tatsächlich nach Deutschland gekommen ist, das wurde so noch nicht erzählt. Ich bin Esther Sedlacek und das hier ist Das Geld zu Gast bei Freunden. Die wirklich wahre Geschichte, wie Deutschland WM-Gastgeber 2006 wurde. Jeden Dienstag gibt's eine neue Folge überall, wo ihr Podcasts hört. In ARD Sound sogar schon eine Woche früher. Das hier ist Folge 1. 10, 15 Zeilen. Oder die Träumer in der Otto-Fleck-Schneise. Alles beginnt im Jahr 1992. Okay, Moment mal. Diese Musik passt nicht richtig zu dem Ort, an dem unsere Geschichte beginnt. Die Otto-Fleck-Schneise ist eine unscheinbare, schmale Straße am Waldrand im Süden von Frankfurt. Nicht gerade die Location, an der man die Schaltzentrale des deutschen Fußballs vermuten würde. In dem schmucklosen Gebäude mit der Nummer 6 sitzt damals aber der altehrwürdige Deutsche Fußballbund, kurz DFB.
Damals war die WM 98 nach Frankreich vergeben worden. Und in dieser Zeit gab es immer den Rhythmus, dass die Weltmeisterschaften zwischen Europa und einem anderen Kontinent, in der Regel Südamerika, Brasilien, Argentinien und so weiter, wechselte.
Das hier ist Wolfgang Niersbach. Der wird später DFB-Präsident. Dass er das nur 3 Jahre bleiben wird, ist Teil dieser irgendwie märchenhaften Geschichte. Niersbach ist zu Beginn seiner Karriere Sportjournalist. Ende der 80er Jahre wechselt er die Seiten und wird Pressechef beim DFB.
Als Pressechef war es ja mein Job, die ganzen Presseaktivitäten zu steuern.
1992 ist Niersbach 41 Jahre alt.
Und Horst R. Schmidt, Generalsekretär des DFB damals, und ich, wir haben dann die Idee gehabt, also wenn Frankreich 98 dran ist, dann kommt 2002 irgendein anderer Kontinent und 2006 ist Europa wieder. Das wäre doch was für uns.
Aber hallo. 1974, also 18 Jahre zuvor, war die letzte WM hierzulande. Und genau jetzt scheint es Niersbach und Co. der passende Moment für eine erneute Bewerbung zu sein. Denn Deutschland hat gerade einen richtigen Lauf, könnte man sagen.
Berliner aus dem Ost- und Westteil der Stadt erklettern die Mauer. Volksfeststimmung beim Wiedersehen am Brandenburger Tor. In der Nacht war es geöffnet worden.
Wir Deutschen sind jetzt das glücklichste Volk auf der Welt.
Und ein Jahr später dann...
Jetzt ist der Ball freigegeben worden. Rechter Fuß und Tor! Andreas Brehme.
Deutschland ist Fußball-Weltmeister.
Nun trifft also an einem regnerischen, grauen Herbsttag 1992 die kleine Runde um Niersbach, Generalsekretär Schmidt und DFB-Präsident Braun eine Entscheidung, die unser Land verändern wird.
Und ich habe eine Pressemitteilung gemacht über 10, 15 Zeilen. DFB bewirbt sich um die WM 2006.
Noch ist das Team für die WM-Bewerbung ziemlich klein. Nur eine Handvoll Leute arbeitet an dem tollkühnen Plan. Erstmal müssen sie nun ihr eigenes Land und dann später auch den Rest der Welt davon überzeugen, dass Deutschland der ideale Austragungsort für dieses sportliche Mega-Ereignis ist.
Entscheidend ist, dass die FIFA eine Ausschreibung macht unter ihren 205 angeschlossenen Verbänden. Und da kann sich im Prinzip jeder bewerben.
Okay, nochmal zum Mitschreiben. Veranstalter der Weltmeisterschaft ist die FIFA, der Weltfußballverband. Die FIFA hat über 200 Mitgliedsverbände und damit mehr als die UN. An ihrer Spitze steht der Präsident. Es ist der mächtigste Posten im globalen Fußball. Hauptsächlich organisiert die FIFA Fußballturniere. Vor allem eines, die Weltmeisterschaft. Und deswegen entscheidet auch ein Komitee der FIFA, wo alle 4 Jahre die WM stattfindet. Der DFB hofft damals nicht nur aus romantischen Gründen auf die WM.
Ich glaube, in Deutschland war die Idee, wir brauchen wieder neue Stadien. Und das kriegen wir nur finanziert von der öffentlichen Hand, wenn wir eine WM haben. Und die deutschen Stadien waren eigentlich alle aus den 70er Jahren für die WM 1974 gebaut und die waren in den 90er Jahren definitiv nicht mehr zeitgemäß.
Hier hört ihr Ronald Reng. Er ist Autor und Journalist. Reng hat zahlreiche Sportbücher geschrieben. Aktuell auch eins über den WM-Sommer 2006.
Also für den deutschen Fußball war es tatsächlich großes Wort existenziell, dass sie für die Weiterentwicklung, dass sie neue Stadien kriegen.
Neue Stadien, wirtschaftlicher Aufschwung, vielleicht sogar am Ende noch ein WM-Sieg der deutschen Mannschaft. Klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Aber am Anfang sieht es für das DFB-Team um Wolfgang Niersbach tatsächlich ziemlich gut aus. Sie haben jetzt offiziell das Deutsche Bewerbungskomitee gegründet und sind für ihre sehr ordentliche Bewerbungsmappe vom FIFA-Präsidenten Joao Avelange gelobt worden. Außerdem gewinnen sie direkt wichtige Unterstützer.
Bei einer Sitzung am Rande der Europameisterschaft 1996 in England hat der DFB-Präsident Egidius Braun bei der UEFA gesagt, Deutschland bewirbt sich um die WM 2006. Unser Wunsch ist es, dass Europa sich dahinter stellt und es keinen Gegenkandidaten aus Europa gibt.
In der Runde der europäischen Fußballverbände kommt die Idee von Deutschland gut an. 1990 war die WM in Italien. 1998 wird sie in Frankreich sein. Warum dann nicht 2006 in Deutschland? Mit den Engländern gibt es sogar ein Gentleman's Agreement, also einen Handschlag, der die Sache fix macht. Der Präsident des Europäischen Fußballverbandes, der UEFA, Lennart Johansson, verspricht: Okay, Moment mal. Bevor uns hier jetzt alle Fußballunbeteiligten angesichts der zahlreichen Verbände und ihrer Abkürzungen aussteigen, der DFB, das ist der Deutsche Fußballbund. Auf europäischer Ebene ist er Mitglied in der UEFA, dem Europäischen Fußballverband. Und auf globaler Ebene ist der DFB Mitglied in der Weltfußballorganisation FIFA. Okay? Okay. Also nochmal. Der Präsident des Europäischen Fußballverbandes, also der UEFA, Lennart Johansson, verspricht Niersbach und dem DFB, er wird die deutsche WM-Bewerbung unterstützen und helfen, wo er kann.
Wir dachten ja, das wäre mehr oder weniger ein leichter, selbstverständlicher Weg.
Aber leicht wird in den kommenden 3 Jahren nichts. Denn je näher die offizielle Einreichfrist für die WM-Bewerbung rückt, desto mehr Mitbewerber tauchen auf.
Da hieß es dann, Brasilien bewirbt sich, ja, vor allen Dingen Südafrika bewirbt sich, Marokko bewirbt sich. Und das war eine Phase, das war ungefähr 1997, wo wir dachten, wir müssen mehr machen.
Niersbach und seinem Team ist klar, die Chancen auf eine WM in Deutschland sind damit rapide gesunken. Brasilien als euphorisches Fußballland hat mindestens so gute Karten wie Südafrika und Marokko. Noch nie hat zu dem Zeitpunkt eine Fußball-WM auf dem afrikanischen Kontinent stattgefunden. Und von ihrem problematischsten Widersacher weiß die deutsche Bewerbungstruppe zu dem Zeitpunkt noch gar nichts. Schon die bisherigen Mitbewerber sorgen in der DFB-Zentrale für Sorgenfalten. Es droht ein internationaler Wettstreit um den Zuschlag. Auf der Seite des deutschen Teams treten an Wolfgang Horst Egidius und die anderen Herren des DFB. Und die sind, ja, vieles. Sie sind ordentlich, genau, pünktlich, eben sehr deutsch. Autor Ronald Reng beschreibt das so.
Pointiert gesagt war der DFB, wie jeder deutsche Verein, organisiert in den 90er Jahren, also auch wie ein Kleintierzüchterverein. Das waren Leute, die Gefallen hatten an Ämtern und die den wie einen Verein geführt hatten. So auch ehrenamtlich zum Teil, die also jetzt auch keine großen sportlichen Strategien hatten, sondern die den Laden am Laufen gehalten haben.
Das klingt halt alles irgendwie mehr nach Kleinstadtsparkasse als nach eleganter Weltbank. Ob man die Entscheider so überzeugen kann?
Der DFB war Teil dieser klassischen alte Herren-Sportverbände-Welt.
Wolfgang Niersbach ahnt, mit deutschen Tugenden allein werden sie den Wettkampf um die WM 2006 eher nicht gewinnen. Sie brauchen Unterstützung, ein Gesicht, jemanden mit Ausstrahlung, mit Charisma, eine Lichtgestalt.
Wir Bayern haben ja dieses Sprichwort, und ist der Hang auch noch so steil, ein bisschen was geht alleweil.
Franz Beckenbauer will es in diesem Sommer 1996 mal etwas ruhiger angehen lassen. Gerade musste er schon wieder als Trainer bei seinem FC Bayern einspringen. Ergebnis: viel Theater und ein UEFA-Pokal. Jetzt ist es Zeit, einfach mal nur Vereinspräsident, Bildkolumnist, TV-Experte und Werbeikone zu sein.
Dieses Jahr habe ich keinen Weihnachtsstress, sondern das Free and Easy Christmas Set von E-Plus.
Hallo?
Ja, ist denn heute schon Weihnachten?
Aber jetzt kommt da dieser Anruf von Wolfgang Niersbach, ob er nicht vielleicht als eine Art Botschafter mithelfen wolle, die WM nach Deutschland zu holen. Und irgendwie kribbelt es. 1996 ist Franz Beckenbauer nicht nur völlig unumstritten, er ist der Kaiser. Charmant, erfolgreich, rede- und weltgewandt. Was er anfasst, wird zum Erfolg.
Es gab eine Anzahl von WM-Botschaftern. Und es war klar, einer wie Beckenbauer muss damit rein.
Das hier ist Beckenbauer-Biograf Florian Kienast.
Ich bin ja seit jetzt 25 Jahren Sportreporter. Und wenn du in München Sportreporter bist, dann kommst du an ihm eigentlich gar nicht vorbei.
Es ist aber nicht einfach Beckenbauers sportliche Vita, die ihn so einzigartig macht, sagt Florian Kienast.
Also Erfolge hatten ja viele andere auch. Bei Beckenbauer war es tatsächlich die Aura, die er verbreitet hat. Es gibt Geschichten, wie er irgendwo in Honolulu am Flughafen stand und da war eine Reisegruppe aus NRW da und die haben dann gesagt, Mensch, guck mal, das ist ja der Beckenbauer und so. Und dann haben sich die wenigsten getraut, ihn irgendwie anzusprechen. Und er ist dann hin zu denen und hat gemerkt, ihr seid auch aus Deutschland und hat sich dann mit denen dann irgendwie über Fußballvereine, alte Traditionsvereine in NRW unterhalten. Und das war nicht aufgesetzt, das war nicht irgendwie, um Volksnähe zu demonstrieren, sondern er war einfach so.
Deutschland liebt Franz Beckenbauer. Ein erfolgreicher Typ, der mit der Bedienung genauso charmant redet wie mit der Königin von England. Der Franz hat so einen Heldenstatus im Land, dass man ihm sogar private Fehltritte irgendwie gar nicht übel nehmen kann.
Wenn er auf der Weihnachtsfeier jemanden kennengelernt hat und die war hinterher schwanger, so wie die Heidi Burmester, dann hat er das Ganze, als es Riesenaufregung gab, dann hat er gesagt, was wollt's denn, der liebe Herrgott freut sich doch über jedes Kind. Und damit hat er der ganzen Diskussion einfach Wind aus den Segeln genommen.
Ja, Franz Beckenbauer gelingt einfach alles. So wie im Mai 1994 im aktuellen Sportstudio vom ZDF.
Ja, hört ihr uns? Das müsst ihr erst mal sehen, wie hier heute auf die Torwand geschossen wird. Ich meine, jedermann weiß, dass Franz Beckenbauer...
Ich glaube, das wird ein Volley-Schuss, sehe ich das richtig?
Damit es der Kaiser nicht ganz so leicht hat mit dem Torwandschießen, legt man ihm den Ball auf, na klar, ein Weißbierglas. Und? Er trifft...
Dem Mann glückt alles.
Das gelang sonst, glaube ich, auch keinem Menschen in der Geschichte. Also er hatte so diese Lässigkeit.
GOAT, also greatest of all time, würde man ihn heute vielleicht nennen. Damals auf jeden Fall genau der Mann, den das deutsche Bewerbungskomitee jetzt braucht. Auch andere deutsche Fußballpersönlichkeiten unterstützen die Bewerbung bereits als Botschafter. Rudi Völler, Jürgen Klinsmann, Günter Netzer, alles gestandene Fußballweltmeister. Aber um eine Chance gegen Südafrika und Brasilien zu haben, braucht's halt den GOAT, den Franz. Der wäre ein Glücksfall für das Team um Wolfgang Niersbach.
Also der brauchte sich nicht vorher, wenn er irgendwo hin wollte, groß anmelden. Der musste nur dahin gehen. Da haben sich die Türen automatisch geöffnet.
Aber Franz Beckenbauer
hatte sich... meines Wissens nach erstmal so ein bisschen geziert, weil das für ihn die vermutlich größte Niederlage geworden wäre, die er am wenigsten verschmerzt hätte. Und vielleicht noch schlimmer gewesen wäre als eine Finalniederlage 90 gegen Argentinien oder gegen die Holländer 74.
Denn wenn die Bewerbung scheitert, wäre er plötzlich nicht mehr das Gesicht des Erfolgs, der mit der Aura, sondern der Botschafter der Niederlage. Franz Beckenbauer dürfte in diesen Tagen abgewogen haben. Wieso sollte er sich dem Risiko aussetzen, vor den Augen der Welt den vielleicht größten Kampf seiner Laufbahn zu verlieren? Auf der anderen Seite...
Natürlich hatte er dann erkannt, er kann wirklich diesen Hattrick erreichen. Also die WM nicht nur als Fußballer gewinnen, die WM als Trainer gewinnen, die WM ins eigene Land zu holen. Und er hat ja dann auch mal gesagt, das wäre eigentlich die größte Leistung, die einem dann gelingen kann.
Zwar nichts für den Trophäenschrank, aber eben die Chance, sich endgültig unsterblich zu machen. Jo mai, da braucht niemand dreimal raten. Franz Beckenbauer wird, genau, offiziell Botschafter des deutschen WM-Bewerbungskomitees. Noch weiß der 51-jährige Kaiser allerdings nicht, welchen enormen Einfluss diese Entscheidung auf sein Leben haben wird. Im Guten wie im Schlechten. Wolfgang Niersbach und das deutsche Bewerbungskomitee können sich nicht lange über Beckenbauers Zusage freuen. Die Euphorie endet ziemlich genau am 31. Januar 1997.
Die erste Broschüre, die ich als Pressechef gemacht habe, die trug den Titel See you in the heart of Europe. Also der Gedanke, aus der deutschen Bewerbung eine europäische zu machen. Auch mit dem zusätzlichen Gedanken, dass in Europa kein Konkurrent mehr auftaucht. Es gab einen Stichtag, da konnte man sich bewerben.
An diesem 31. Januar muss jedes Land, das sich um die Weltmeisterschaft 2006 bewirbt, seine offizielle Interessenbekundung, die sogenannte Bid Registration, bei der FIFA einreichen. Und da gibt's für die Deutschen eine Überraschung.
Die Engländer haben sich zum Stichtag, den die FIFA vorgegeben hat, haben die sich dann auch beworben.
Wir glauben, dass unsere Bewerbung einen sehr starken Eindruck hinterlassen wird. Es geht schließlich um das wichtigste Ereignis im Fußball überhaupt. Wir respektieren zwar auch die anderen Bewerbungen, aber wir geben unser Bestes.
Sagt Geoff Hurst, ehemaliger englischer Nationalspieler. England. Ausgerechnet die mit dem Gentleman's Agreement. Für Wolfgang Niersbach, Franz Beckenbauer und das Bewerbungskomitee ist das der Super-GAU. Ein Gegner vom eigenen Kontinent. Dabei stand der Europäische Verband, die UEFA, doch eigentlich geschlossen hinter Deutschland. Daran wollen sich die Engländer jetzt aber nicht mehr erinnern.
Lennart Johansson war der UEFA-Präsident. Der sagt, also Leute, ihr müsst schon auch verstehen, ich kann dem Engländer nicht sagen, zieh deine Bewerbung zurück. Aufgrund der Statuten ist das sein gutes Recht.
Mit dieser Konkurrenz sind die deutschen Chancen noch weiter gesunken. Warum tun die Engländer das? Der Journalist Ronald Reng lebt zu dieser Zeit auf der Insel und schreibt von dort über Fußball.
Die Engländer hatten die Europameisterschaft 1996 und das war für die so ein Erweckungserlebnis. Plötzlich war Fußball ein Ereignis für die ganze Gesellschaft. Und dann kam der englische Verband auf die Idee, das müssen wir wieder machen. Es war so ein Gewinn für uns, für den Fußball, auch finanziell. Wir brauchen jetzt eine Weltmeisterschaft.
Und die Engländer lassen keinen Zweifel daran, wie ernst sie es mit ihrer Bewerbung meinen.
Die Engländer haben dann auch so eine richtig professionelle Kampagne aufgezogen, haben auch ein hochprofessionelles Team zusammengestellt. Die hatten alle schon die EM-Kampagne 1996 geleitet, auch in der Öffentlichkeitsarbeit. Es wurden dann zum Beispiel europäische Journalisten vom Kicker, von L'Équipe eingeladen nach England für 2 Tage. Oder sie haben das große Natural History Museum gemietet und zwischen Dinosauriern gab es dann Empfänge. Sie hatten wahnsinnige Summen investiert.
England hat also schillernde PR-Profis aus Kultur und Politik und fancy Events. Und die Deutschen?
Also sie waren in dem Sinne das Gegenteil der englischen Kampagne.
Eines ist Niersbach und Beckenbauer klar. Wenn England die WM 2006 bekommt, wird es etliche Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte dauern, bis wieder ein europäisches Land wie Deutschland die Chance auf eine WM hat. Diese Bewerbung für 2006 ist von nun an ein Alles oder Nichts.
Wir hatten zu den Engländern immer ein super Verhältnis, aber das war schon angespannt. Weil aus unserer Sicht war es nicht korrekt.
Wolfgang Niersbach ist not amused. Und der Kaiser schon gar nicht. Gerade erst hat er sich auf diesen Job eingelassen und schon stehen die Chancen so schlecht wie nie zuvor. Und die Engländer haben neben PR-Profis noch etwas, was die Deutschen nicht haben. Geld. 10 Millionen Pfund, damals knapp 30 Millionen Mark. Und das wird sich schon bald bemerkbar machen. Es ist der 29. Mai 1997 und heute schlägt das Herz des internationalen Fußballs in Deutschland. Denn es ist der Tag des Champions-League-Finals und das findet in München statt. Am Abend wird Borussia Dortmund im Olympiastadion auf Juventus Turin treffen. Die Fußball-Weltpresse ist vor Ort und genau das will Wolfgang Niersbach nutzen, um im Kampf gegen England zu punkten. Der DFB hat für den Vormittag fast 700 Pressevertreter zur offiziellen Präsentation der deutschen WM-Bewerbung geladen. Und zwar ins Prinzregententheater. Das ist groß, repräsentativ und altehrwürdig. Man könnte fast sagen, kaiserlich.
Ich war für diese ganze Veranstaltung mit Anmietung, Theater und Catering und Security und war ich verantwortlich. Und da war ich, wie lange war ich der Pressechef zu dem Zeitpunkt? 7 Jahre. Und ich habe dann dem Präsidenten Braun vorher gesagt, Herr Braun, so und so ist der Ablauf. Sind Sie damit zufrieden? Sagte mir, das sage ich Ihnen nach der Veranstaltung. Also ein bisschen Nervosität war da auch schon dabei.
Wolfgang Niersbachs Nervosität ist absolut nachvollziehbar. Denn anders als die der Engländer muss die deutsche Bewerbung ohne Zuschüsse vom Staat auskommen. Steuergelder für eine vielleicht aussichtslose WM-Bewerbung? Das kommt ein Jahr vor der Bundestagswahl 1998 gar nicht gut. Und so ist an diesem Morgen im Prinzregententheater alles, naja, sagen wir mal, etwas improvisiert.
Da hatten wir Kinder verpflichtet. Jedes Kind hatte so einen Holzstab mit einem Buchstaben. Und dann war dann Germany 2006, standen die auf die Bühne. Und kurz vor der Veranstaltung ist einem Kind dieser Holzstab in den Theaterboden gefallen, war weg. Da ist meine damalige Assistentin unter die Bühne gekrochen und hat den Holzstab wieder hochgeholt. Da können Sie sehen, mit welch kleinen Mitteln wir im Prinzip gearbeitet haben.
Der Holzstab wird nicht Niersbachs einziges Problem an diesem Vormittag bleiben. Der Bayerische Rundfunk überträgt die knapp einstündige Veranstaltung live. Durch die Sendung führen Sportmoderator Waldemar Hartmann und, na, Franz Beckenbauer. Hartmann war lange eine Art Urgestein der deutschen Fußballberichterstattung. Immer ein Schenkelklopferspruch auf den Lippen und immer buddymäßig nah dran am Who is Who des deutschen Sports. Er kennt Beckenbauer gut. Das hört man auch an seiner Moderation.
Franz, viele fragen sich. Er ist Präsident des deutschen Fußballmeisters. Er ist Repräsentant großer Firmen. Er ist quasi Kollege als Kolumnist und Kommentator. Da muss er auch noch richtig Zeit haben, jetzt sich für das Bewerbungskomitee zur Verfügung zu stellen. Gibt's die Zeit eigentlich noch?
Nur die Zeit werde ich mir nehmen, aber ich bin von dieser Bewerbung überzeugt. Und wenn man von einer Sache überzeugt ist, dann sollte man sie auch unternehmen.
Die Veranstaltung ist, tja, wie würde man das beschreiben?
Also war ein Mix von Interviews und Filmen.
Ja, sowas in die Richtung. Okay, bevor ihr das gleich hört, denkt dran. Wir befinden uns im Jahr 1997. Gerade ist Man in Black ins Kino gekommen und schon bald werden drei langhaarige Jungs auf Platz 1 der Charts stehen. Im Prinzregententheater in München klingt der deutsche Auftritt hingegen so. Über einem Stadion fliegt eine Schrift auf uns zu. Das große Spiel.
Alles ist bestens vorbereitet, liebe Zuschauer. Das große Spiel kann beginnen.
Und jetzt sehen wir das Logo der deutschen Bewerbung. Ein Fußball mit schwarz-rot-goldenen Streifen. Dazu der Schriftzug Fußball-WM 2006 Deutschland. In einer für damalige Verhältnisse vermutlich enorm aufwendigen Computergrafik fliegt ein Fußball über eine Landkarte, wird zur Erdkugel und kurz darauf ganz in Gold zum WM-Pokal. Das alles erinnert an Windows 95. Ich hoffe, das sagt euch noch was.
Mein Opa erzählt mir immer von Bern 54. 1974 in München war ja mein Papa mit dabei. Mein großer Bruder, der war mit in Italien 1990. Und ich freue mich auf die WM 2006 in Deutschland.
Das hier ist Justin Vogts. Er blättert durch ein Buch mit deutschen WM-Erfolgen. Durch eine geschickte Schärfeverlagerung sehen wir jetzt den Vater des kleinen Justin im Hintergrund auf dem Sofa. Berti Vogts, damals Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft. Von hier geht's nun auf eine Zeitreise durch die deutschen WM-Erfolge. Fritz Walter, Uwe Seeler und dieser Mann hier.
Ich selbst hatte das Glück, 1974 als Spieler Weltmeister zu sein, 1990 als Trainer. Und ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn es mir gelingen könnte, einen Beitrag dazu zu leisten, die Weltmeisterschaft 2006 nach Deutschland zu holen.
Auch sonst wird alles aufgefahren, was Deutschland so zu bieten hat.
Attraktive Fußballarenen für Fußballgenuss auf höchstem internationalen Standard. Und abseits vom Fußball bietet sich dem Besucher allemal ein Erlebnis. Willkommen im Herzen Europas.
Ein ICE fährt in den Sonnenuntergang. Deutsche Wälder, Seen und ein Flugzeug der Lufthansa. Alles zu den Klängen von Beethovens Ode an die Freude. Und jetzt folgen alle, die in Deutschland Rang und Namen haben. Steffi Graf.
Deswegen hoffe ich, dass die WM bei uns in Deutschland stattfindet. Und da wünsche ich natürlich dem DFB viel Glück bei der Bewerbung.
Michael Schumacher.
Ich persönlich und viele andere würden sich mit Sicherheit wahnsinnig darüber freuen, wenn diese in Deutschland ausgetragen werden könnte.
Und natürlich Bundeskanzler Helmut Kohl.
Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland.
Das ist 16 Jahre nach der deutschen Einheit. Das heißt im Klartext, dass große, wichtige Spiele der deutschen Hauptstadt in Berlin sein werden.
Und dann wird noch mal schnell an das Lob von FIFA-Präsident Avalanche erinnert, der Deutschland die WM doch eigentlich schon so gut wie versprochen hatte.
Bereits 1993 bewarb sich der DFB um die WM 2006. Spontanes Lob von höchster Stelle.
Meiner Meinung nach wird Deutschland die Chance erhalten, im Jahre 2006 eine grandiose WM auszurichten.
Grandios. Das Einzige, was nicht grandios ist, der Applaus. Der hält sich nämlich in Grenzen. Und dann spricht Moderator Hartmann dieses eine Thema an, das Franz Beckenbauer ziemlich in Rage bringt.
Die Frage heißt, steht denn auch ganz Europa mit dem Herzen hinter dieser deutschen Bewerbung?
Ganz Europa, jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Die Engländer haben uns ein bisschen in den Stich gelassen, sie sind in den Rücken gefallen. Denn eigentlich haben wir von den Engländern erwartet, dass sie uns unterstützen. Der DFB hat, glaube ich, auch großen Einfluss ausgeübt an die UEFA, dass die Europameisterschaft nach England geht. Und der Dank dafür ist, dass sie sich jetzt als Konkurrenz erweisen. Das hat also mit einem englischen Fairplay nichts zu tun. Und ich hoffe, Sie sind irgendwann einsichtig in den nächsten Wochen und Monaten. Wir brauchen keine zwei Bewerbungen, wir brauchen nur eine Bewerbung. Ich hoffe, dass sich die Engländer darauf besinnen, auf ihr Wort, das sie einmal gegeben haben.
Puh, nicht gerade die feine englische Art. Vielleicht merkt Franz Beckenbauer in genau diesem Moment selbst, dass das vor den Augen der internationalen Presse diplomatisch, sagen wir mal, suboptimal war. Und deshalb schiebt er hastig noch hinterher.
Ich habe persönlich große Beziehungen zu den Engländern. Deswegen hat mich das an und für sich am meisten enttäuscht, dass man eigentlich von einer Absprache nichts mehr wissen wollte. Also man kann jetzt nicht hergehen und drei oder vier oder fünf Leute eines Verbandes assoziieren oder identifizieren mit der gesamten Bevölkerung. Die Engländer sind in Ordnung, aber der Verband sollte sich einmal selbst überprüfen, ob sie noch in Ordnung sind.
Dass der Kaiser die Kontenance verliert, kommt nicht so gut an. Der Berliner Kurier schreibt an diesem Tag, Kaiser beschimpft die Engländer. Und auch sonst gibt es reichlich Kritik. Hier zum Beispiel ein Auszug aus der Taz.
Präsentiert wurde in München auch der fantasielose Werbefilm für die Kandidatur, der erstmal einige Minuten lang mit den eckfußballerischen Triumphen der Deutschen protzt. Es folgt ein konventioneller landschaftlicher Querschnitt mit Lorelei, Schwarzwaldbommeln und Brandenburger Tor.
Auch da sind wir kritisiert worden, das wäre zu deutschlastig gewesen, das Programm. Wie könnt ihr da, das schreckt andere ja eher ab. Also in dem Moment können sie machen, was sie wollen, können sich aussuchen, von welcher Seite sie medial kritisiert werden.
Der erste große öffentliche Auftritt des Bewerbungskomitees? Er ist nicht der erhoffte Befreiungsschlag. Noch nicht mal die Aura vom Kaiser Franz kann da noch helfen. Und der muss an dem Abend noch mit ansehen, wie ausgerechnet Ligakonkurrent Borussia Dortmund die Champions League gewinnt. Und das im Münchner Olympiastadion, der Heimat seines FC Bayern. Autsch. Im Sommer 1997 sind es noch knapp 3 Jahre bis zur Entscheidung über den Austragungsort der WM 2006. Nur noch 3 Jahre. Und die Chancen auf einen deutschen Erfolg sind so schlecht wie noch nie. Aber es wird einen noch größeren Rückschlag für Beckenbauer und Co. geben. Stand jetzt eine misslungene Präsentation und ein Konkurrent auf dem eigenen Kontinent, der obviously ein paar Millionen für seine Bewerbung zur Verfügung hat.
Die Engländer, ohne dass ich da eine Summe nennen könnte. Aber die sind wirklich da mit absoluter Power reingegangen.
Und genau das lassen sie ihre deutschen Konkurrenten immer wieder spüren. Zum Beispiel Anfang Januar 1998 in Singapur. Dort findet damals die allererste Expo Football statt. Hier laufen keine Spieler auf, sondern Funktionäre. Denn es ist kein Turnier. Die Fußball-Weltausstellung ist eine Art Marktplatz. Das ARD-Morgenmagazin ist damals vor Ort und beschreibt das Ganze so.
70 Fachbetriebe aus 24 Ländern dieser Erde zeigen aber nicht nur ihre vielen Bälle, sondern auch die zahlreichen Gerätschaften für den richtigen Umgang mit dem Ball. Bei Eintrittspreisen von 700 Mark war das Interesse des verehrten Publikums allerdings gering.
Impossible is nothing. Dieser Werbespruch des Sportartikelherstellers Adidas sollte sich zwar erst ein paar Jahre später ins Hirn der Fernsehzuschauer einbrennen, für Wolfgang Niersbach und das deutsche WM-Team gilt er aber schon damals. Die Weltausstellung ist für ihn ein neuer Anlauf, eine neue Chance, sich zu präsentieren, auch ohne große Mittel.
Wir hatten einen Termin in Singapur, da war eine Messe und da wir ja auch wirklich bescheiden das alles angefangen haben, hatte ich die Adidas-Leute gebeten, habt ihr nicht so einen Messestand, den ihr uns überlassen könnt.
Wolfgang Niersbach wird im Vorfeld fündig bei Adidas. Die überlassen dem Deutschen Bewerbungskomitee den Bausatz für einen Messestand. Im Beitrag des Morgenmagazins ist ein aus Metallstreben zusammengesetztes Konstrukt zu sehen. Sehr 90er, sehr low budget. Auf dem grünen Hintergrund des Standes prangt der Ball mit den schwarz-rot-goldenen Streifen. Eigentlich ganz schön geworden, denkt Wolfgang Niersbach. Bis...
Und da kommen wir dahin, die Engländer, die waren viermal so groß mit, ich weiß nicht, 10 Hostessen. Da stand ein original englisches Taxi, auch Bobby Charlton als Kopf der Bewerbung, als Botschafter. Also da bin ich ganz erschrocken. Und die FIFA-Leute, die liefen dann über den Messestand und ich war da mit meinem Adidas-Gerüst, hätte ich fast gesagt, ja.
Die Deutschen haben einen geliehenen Stand, die Engländer haben mal eben ein Taxi eingeflogen. 1:0 für England. Als Botschafter Franz Beckenbauer am deutschen Stand eintrifft, ist die Laune mäßig. Aber mehr als reden kann auch der Kaiser jetzt nicht mehr.
Ich bin überzeugt, wenn Europa die Weltmeisterschaft bekommen will, dann braucht sie die gebündelten Stimmen hinter einem Kandidaten. Und deswegen habe ich gesagt, es wäre viel sinnvoller, einen Kandidaten zu haben. Also einer müsste zurückstehen.
Die FIFA schweigt noch zu dem Wettkampf zwischen England und Deutschland.
Wenn das so weitergeht, zieht England klar an Deutschland vorbei. Doch ausgerechnet jetzt, als es wirklich düster aussieht, scheint das Schicksal den Deutschen endlich in die Karten zu spielen. Ihr erinnert euch ja noch an Lennart Johansson, oder? Den hat Wolfgang Niersbach vorhin schon erwähnt. Johansson ist der Präsident der UEFA und hat sich schon früh hinter die deutsche Bewerbung gestellt. Lennart Johansson ist ein Mann, auf dessen Wort Verlass ist. Ein integrer Sportfunktionär und damit sowas wie eine Rarität. UEFA-Chef ist der Schwede ja schon. Und im Sommer 1998 will er sich jetzt auch als FIFA-Präsident bewerben. Wenn Lennart Johansson, bekennender Unterstützer der deutschen Bewerbung, FIFA-Chef würde, dann hat Deutschland sehr gute Chancen, die WM zu bekommen, stellt Franz Beckenbauer fest. Aber die Betonung liegt auf, wenn Johansson gewinnt. Denn nur 3 Monate vor der Wahl meldet noch jemand seine Kandidatur für diesen Posten an. Josef Sepp Blatter.
Und dann begann dort ja ein schon harter Kampf letztlich um die Mehrheiten.
So erinnert sich Theo Zwanziger an die Tage vor der Wahl. Zwanziger arbeitet damals im Vorstand des DFB und wird später noch für unsere Geschichte von entscheidender Bedeutung sein. In diesem Sommer 1998 setzt der deutsche Verband alles auf eine Karte und erklärt Lennart Johansson für den richtigen Mann an der Spitze der FIFA.
Die Europäer haben sich damals gegen Blatter gestellt. Die ganzen Prognosen damals waren ganz enges Rennen, sogar mit Vorteilen für Johansson.
Blatter ist damals Generalsekretär der FIFA. Bis dato ist er in der Öffentlichkeit nie groß in Erscheinung getreten. Der immer freundlich lächelnde Mann hat sich über Jahrzehnte in der FIFA hochgearbeitet und stand lange im Schatten des nun scheidenden Präsidenten Joao Avalanche. Lennart Johansson scheint Sepp Blatter überlegen. Gut für Deutschlands WM-Bewerbung. Am 8. Juni 1998 kommt es im Kongresszentrum von Paris zum großen Aufeinandertreffen der beiden. 200 Delegierte aus aller Herren Fußballländer sind zur Wahl des neuen FIFA-Chefs angereist. Für Deutschland sitzt DFB-Präsident Egidius Braun im Saal. Seine Stimme wird an Lennart Johansson gehen. Der hat gerade seine Rede an die Delegierten gehalten. Jetzt tritt Sepp Blatter ans Rednerpult.
Wir hatten beide 12 oder 15 Minuten Zeit zu reden und der hat das natürlich, wow.
Das ist natürlich nicht Sepp Blatter am Rednerpult, sondern bei einem Gespräch im Frühjahr 2025. Unser Team hat ihn damals im Zuge der Recherchen in Zürich getroffen. Weil das Ganze nur mit einem Handy aufgezeichnet wurde, ist die Tonqualität nicht ganz so gut.
Dann bin ich gekommen und dann habe ich gesagt, ja, meine Damen und Herren, liebe Freunde, ich muss mich nicht vorstellen. Ihr kennt mich ja. Ich war jetzt so viele Jahre Generalsekretär. Vorher technischer Direktor, Entwicklungshelfer der FIFA. Also Sie kennen mich. Aber ich kann Ihnen eines sagen. Falls Sie mich Spitze bringen, ich werde den Weltcup nach Afrika bringen.
Richtig. Sepp Blatter verspricht kurz vor der Wahl zum FIFA-Präsidenten Afrika die WM 2006, wenn er gewählt wird. Wir erinnern uns, bis dato hat noch nie eine Fußball-Weltmeisterschaft auf dem afrikanischen Kontinent stattgefunden. Sepp Blatter weiß, mit diesem Versprechen sichert er sich die Stimmen aller afrikanischen Delegierten. Sollte Blatter die Wahl jetzt wieder erwarten gewinnen, dürften die Engländer das geringste Problem für die deutsche Bewerbung sein. Franz Beckenbauer und Wolfgang Niersbach trauen ihren Ohren nicht.
Unsere größte Schwierigkeit, das muss ja auch gesagt werden, war schon, dass Sepp Blatter bei seiner Wiederwahl den Afrikanern die WM versprochen hatte. Da hat also schon jemand sein Ego über die Sache gestellt, was in dem ganzen Geflecht der Verbände, Vereine und Institutionen für mich ein Unding ist.
Mit dem Ausgang dieser Präsidentenwahl kann sich auch das Schicksal der deutschen WM-Bewerbung entscheiden. Ein Land nach dem anderen wird zu den Wahlkabinen gerufen. Nach einer gefühlt endlos langen Zeit verkündet Michel Senrufinin von der FIFA das Ergebnis.
Suffrage obtenu. Monsieur Joseph Blatter, 111. Monsieur Lennart Johansson, 80.
Auf Blatter entfallen 111 Stimmen, auf Johansson 80. Keiner der beiden hat die nötige Zweidrittelmehrheit. Doch bevor der zweite Wahlgang beginnen kann, tritt Lennart Johansson ans Rednerpult.
Dear friends, I am sorry if I caused you problems, but I couldn't hear and understand anything more than it was 111.80.
Johansson entschuldigt sich bei den Delegierten, dass er ihnen Probleme gemacht habe. Aber wenn das Ergebnis 111-80 ist,
then the game is over. And I think you should go for lunch. Thank you very much.
Dann ist die Wahl für ihn hiermit vorbei. Die Delegierten sollten jetzt lieber zum Mittagessen gehen. Johansson gibt sich geschlagen. Und Blatter ist neuer FIFA-Präsident.
Blatter hat gewonnen. Mit den 35 Stimmen der Afrikaner. Die erste WM in Afrika. Die erste WM in Afrika. Und es war ihnen durch den Präsidenten annonciert worden.
6 Jahre, nachdem Wolfgang Niersbach die 10, 15 Zeilen in seine Schreibmaschine getippt hatte, scheint der Traum von einer WM 2006 in Deutschland geplatzt zu sein. In der Otto-Fleck-Schneise in Frankfurt ist die Stimmung auf dem Tiefpunkt. Theo Zwanziger arbeitet damals täglich mit DFB-Präsident Egidius Braun.
War das eine schwierige Zeit, 1998. Und da gab es schon die Überlegung, schaffen wir das überhaupt, können wir das schaffen?
Aber Blatter hin oder her. Der FIFA-Präsident allein entscheidet nicht über die WM-Vergabe. Diese Entscheidung liegt bei den mächtigsten Männern der Fußballwelt, den 24 Mitgliedern des FIFA-Exekutivkomitees.
Die Ausgangsposition, die war ja von Anfang an klar. Es sind 24 Leute im Exekutivkomitee und da braucht man eine Mehrheit.
Und wenn jetzt überhaupt noch einer diese Mehrheit beschaffen kann, dann Franz Beckenbauer. Und zwar nicht mehr nur als Botschafter, sondern von nun an als Chef des deutschen Bewerbungskomitees. Er hat nur noch 2 Jahre Zeit. Die Gegner sind ihm überlegen. Deutschland liegt quasi 2-0 hinten. In der 68. Minute. Aber dieses Spiel gibt der Kaiser noch nicht verloren. Noch träumt er vom Hattrick. Weltmeister als Spieler, Weltmeister als Trainer und Macher der Weltmeisterschaft 2006. Beckenbauer ist klar, wenn er die Mehrheit der 24 Stimmen gewinnen will, braucht er Geld. Und einen Spielmacher, der keine Angst vor dem Gegner hat. In der nächsten Folge von Das Geld zu Gast bei Freunden. Franz Beckenbauer geht auf eine Reise rund um die Welt, um Stimmen für die deutsche Bewerbung zu sammeln.
Er wollte allerdings, darauf hat er bestanden, eine Begleitung von Fedor Radmann haben.
Fedor Radmann war der Mann fürs Grobe. Und dann hat mir einer vom DFB gesagt, Radmann ist das Grobe.
Diese Reisen sind der letzte Hoffnungsschimmer für Beckenbauer und den DFB.
Katar war wie bis heute der Schlüssel in dieser Welt.
Franz Beckenbauer wird sich in Gefahr begeben und Dinge tun, für die er Jahre später bezahlen muss. Und eine Summe wird dabei immer wieder im Mittelpunkt stehen. 6,7 Millionen Euro.
Was glauben Sie denn, was mit dem Geld passiert ist?
Es gibt drei Leute, die wissen, was damit passiert ist, oder? Einer ist gestorben, der andere ist Binamam und der dritte redet jetzt am Mikrofon.
Das war die erste Folge von Das Geld zu Gast bei Freunden. Die wirklich wahre Geschichte, wie Deutschland WM-Gastgeber 2006 wurde. Fußball ist ein Milliardengeschäft und nicht nur eine Weltmeisterschaft bringt viel Geld in die Kassen, sondern natürlich auch Siege tun das. Die Besseren gewinnen und um dieses Ziel zu erreichen, sind im Sport vielen leider alle Mittel recht. In der aktuellen Staffel des Podcasts Geheimsache Doping schauen sich der ARD-Doping-Experte Hajo Seppelt und Moderatorin Kerstin Hermes genauer an, wie im Fußball betrogen wird. Das haben sich Sportfans immer wieder von Seppelt und seinem Team gewünscht. Bei Spielern, Trainern und Funktionären klingen Aussagen zu dem Thema bis heute etwa so: Doping im Fußball bringt nichts. Fußball ist viel zu komplex, wie soll man da sinnvoll dopen? Oder anders formuliert: Gehen Sie bitte weiter, hier gibt es überhaupt nichts zu sehen. Mit diesen Nebelkerzen räumt Doping im Fußball ein für alle Mal auf. Von der deutschen Weltmeisterelf 1954, den Helden von Bern, bis in die Gegenwart unternehmen die Kollegen eine spannende Reise rund um den Globus und durch die Fußballgeschichte. Dabei stellen sie fest, Doping bringt im Fußball sehr wohl etwas und Betrüger wissen das schon, solange wie der Ball rollt. Hört rein in ARD Sounds. Das Geld zu Gast bei Freunden. Die wirklich wahre Geschichte, wie Deutschland WM-Gastgeber 2006 wurde. Produziert von der Bild- und Tonfabrik für die Sportschau im Auftrag des SWR. Ein Podcast von Florian Nöte und Simone Schillinger, erzählt von mir, Esther Sedlacek. Executive Producerin der Bild- und Tonfabrik, Desiree Klein. Redaktionelle Mitarbeit, Lilly Solms und Fridolin Menzel. Archivrecherche, Lilly Solms. Originalmusik, Laura Thiem. Sounddesign und Schnitt, Fridolin Menzel und Laura Thiem. Produktionsleitung, Bild- und Tonfabrik, Vanessa Hömich. Coverdesign, Marc Trompetter. Projektleitung, SWR, Chris Eckert. Redaktion, SWR, Christoph Pietsch, Timo Klump, Holger Kühner. Neue Folgen von Das Geld zu Gast bei Freunden hört ihr immer eine Woche früher in ARD Sounds. Erzählt allen von diesem Podcast und selbst wenn die keine Fußballfans sind, umso besser. Denn um Fußball geht's ja nicht, sondern um eine Geschichte, die so verrückt ist, dass sie eigentlich gar nicht wahr sein kann.